Ja, das Thema Ehe und Familie im Wandel der Zeit ist natürlich riesig groß. Und ich kann da natürlich heute nur so große Linien ziehen. Aber ich möchte das machen und freue mich auch drauf, weil das Thema uns alle angeht. Da hat jeder seine Geschichte, auch jede Familie. Und da könnte ich mit schon einsteigen, indem ich einfach von meiner Großfamilie erzähle, was sich da so in den letzten Jahrzehnten alles so getan hat, an neuen Familienkonstellationen und Eheverständnissen und Praktiken. Aber damit steige ich nicht ein. Ich steige ein mit dem Wort Zweisamkeit. Es beginnt mit Zweien. Damit beginnt alles. Und dazu lese ich einen farbenfrohen Text aus dem Buch Hohelied. Ich lese das nach der Basisbibel, Hohelied, Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Da heißt es: Er hat mich ins Weinhaus geführt, dessen Schild über mir heißt Liebe. O stärkt mich mit Rosinenkuchen, ermuntert mich mit frischen Äpfeln. Und da steht dann die Erklärung dabei zu den Äpfeln. Das Essen reifer Äpfel ist zugleich eine Anspielung auf das Auskosten der Liebe. Aha. Es geht weiter im Text. Denn ich bin krank vor Liebe. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf und sein rechter Arm hält mich umschlungen. Ihr Töchter Israels, Jerusalems, ich beschwöre euch bei den Gazellen oder Rehen auf dem Feld, schreckt uns nicht auf und stört uns nicht, solange die Liebe uns bezaubert. Ja, was soll ich sagen? Selbst in meinem Alter finde ich diese Verse schön. Die Liebe und als Teil von ihr die sexuelle Liebe ist etwas zutiefst Menschliches und Schönes. Weil sowas erlebt, ja, dessen Leben blüht auf. Man bekommt neue Farben ins Leben. Auf einmal wird alles dreidimensional oder vierdimensional. Und weil es bei Ehe und Familie um etwas zutiefst Menschliches geht, steht es uns gut an, auch auf die Humanwissenschaften zu hören. Die Medizin, die Psychologie kann uns sagen, was unsere seelische Gesundheit fördert. Zentral, ganz zentral und grundlegend ist für uns aber natürlich die Bibel. Dabei werden wir den zeitgeschichtlichen Abstand zwischen biblischer Antike und unserer Zeit heute entdecken. Und diesen Abstand müssen wir zunächst auch wahrnehmen. Sonst besteht die Gefahr, dass wir am Buchstaben kleben, buchstabengläubig versuchen zu leben und dabei das Evangelium aus den Augen verlieren. Was ich damit meine, das beschreibt Andreas Malessa im zweiten Kapitel, hier im Buch »Krasse Zeiten, starker Glaube«, beschleunigter Wandel in Ehe und Familie. Das ist unser Thema. Und ich lese daraus ein kurzes Zeugnis, wo ein etwa 75 Jahre alter Mann vor dem Abendgottesdienst von Andreas Malessa diesen anspricht und ihm mit diesen persönlich zeugnishaften Worten, ja, berührt hat. Er sagt: Ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen. Als Student verliebte ich mich in eine junge Frau mit Kleinkind, die von ihrem Mann verlassen worden war. Wir schliefen miteinander, ohne verlobt zu sein. Dafür wurden wir beide aus der Gemeinde ausgeschlossen. Wir heirateten nur standesamtlich. Meine Eltern kamen nicht zur Hochzeit. Wir bekamen gemeinsame Kinder, später auch Enkelkinder. Gingen 40 Jahre in keinen Gottesdienst. Als meine Frau starb, suchte ich alte Freunde auf und bat um Wiederaufnahme in die Gemeinde. Der junge Pastor blätterte in den Protokollen des Archivs und sagte, Ihren Rauswurf 1963, ich vermute, da hat der Pastor noch gar nicht gelebt, den hat damals Ihr eigener Vater beantragt und hat es im Gemeindevorstand mit einer Stimme Mehrheit auch durchgesetzt. Der Mann sagt, ich hatte das nie gewusst. In der Nacht darauf bekam ich einen Herzinfarkt. Also mich berührt das tief. So eine Sexualethik ist auch der freievangelischen Glaubenstradition nicht fremd. Manche von uns kennen Ähnliches. Ich hoffe, dass wir spüren, dass es nicht ausreicht, einschlägige Bibelstellen zu kennen. Man muss sie auch deuten, nicht irgendwie, sondern sachgemäß. Und bei all dem muss man vor allen Dingen das Evangelium im Blick behalten. Schauen wir uns also an, was die Bibel, das Evangelium, zu Ehe und Familie sagt. Und ich skizziere das mal in groben Zügen. Die Bibel kennt unsere Begriffe Ehe und Familie nicht. Das gibt's im Hebräischen nicht. Die Bibel redet vom Haus. Haus. Und im Haus leben 15 bis 20, 25 Personen. 3 bis 4 Generationen, 10 bis 20 Kinder, Unverheiratete, Verwitwete und geschiedene Geschwister und natürlich Sklaven. Der Patriarch ist der Chef des Hauses. Ich wäre kein Chef. Mein Vater wäre der Chef. Der lebt noch. Ich würde Chef, weil ich der Älteste bin, wenn er stirbt. Heute leben wir in Kleinfamilien. Und immer mehr Menschen leben gewollt in Single-Haushalten. Das Heiratsalter liegt in biblischer Zeit bei Mädchen, Frauen zwischen 12 und 14 Jahren. Das durchschnittliche Heiratsalter bei Mädchen, Frauen lag 2017 bei 31 Jahren. Heute Tendenz steigend. Der Eheschluss ist in der Bibel ein privatrechtlicher Vertrag zwischen zwei Vätern. Durch den Ehevertrag wird das Mädchen zum Eigentum des Ehemannes. Der Mann heiratet, die Frau wird geheiratet. Deshalb bringt man die Frau zum Mann. Daher auch der Brauch, der Vater bringt seine Tochter zum Traualtar, zum zukünftigen Ehemann. Damit geht die Tochter aus dem Besitz des Vaters in den Besitz des Ehemannes über. Und heute, die Ehe wird von zwei Personen auf dem Standesamt frei und einvernehmlich geschlossen. Dazu kommt, wenn man mag, die kirchliche Trauung. Der Ehebruch wird in der Bibel nicht in erster Linie moralisch verstanden, sondern als ein besitzrechtliches Vergehen am Eigentum eines anderen Mannes. Die Verführung einer unverheirateten Jungfrau ist daher ein Eigentumsdelikt. Daher benutze ich auch diese Worte, obwohl sie heute absolut unangemessen sind. Das beschädigte Eigentum muss dem Vater, dem Besitzer, bezahlt werden. Und dann muss das beschädigte Eigentum geheiratet werden. Warum? Die beschädigte Tochter kann der Vater nicht mehr verheiraten. Und zum Schutz der verführten Frau gilt dann, der Ehemann darf sich nicht von ihr scheiden lassen. Heute, zwei sich liebende Erwachsene wachsen in ihre Beziehung hinein und gestalten sie in beiderseitigem Einvernehmen. Wann geheiratet wird, das entscheiden die beiden alleine. Und auch alles, was dazugehört. Wann sie zusammenziehen, wie sie miteinander leben. Die Bibel kennt die Schwagerehe, damit die Familie durch Nachkommen überlebt. Ich erkläre das nicht, gibt's heute nicht mehr. Die Bibel kennt Mischehen. Das ist eine Heirat zwischen Juden und Nichtjuden. Und das wird im Alten Testament an einigen Stellen nicht gut geheißen und an anderen Stellen dann doch wieder anders gesehen. Alle christlichen Kirchen hatten lange etwas gegen diese Mischehen. Keine andersgläubigen Christen heiraten. Das ist die Frage, wo man nach dem Gesangbuch fragte. Die singen aus einem anderen Gesangbuch. Kann man nicht heiraten. Nee, geht nicht. Oder auch die Frage, kann man denn auch Nicht-Christen heiraten? Ja, nee, gar nicht. Die können ja gar nicht singen. Das geht gar nicht. Doch die Ehe gehört zur Schöpfung. Sie gehört den Geschöpfen, den Menschen. Heiraten nicht nur Christen, Menschen. Die Verantwortung für die Ehe tragen die beiden, die sich lieben. In der patriarchalischen Gesellschaft im Alten Testament erscheinen Sexualpraktiken, wie zum Beispiel mehrere Ehefrauen haben, auch von Glaubensvorbildern. Und auch der Sex mit einer Sklavin als erlaubt. Onanie, Selbstbefriedigung, war dagegen in der Frühzeit Israels verboten. Sie gefährdete den Fortbestand des Hauses. Bei der hohen Kindersterblichkeit gefährdete die Vergeudung von Samen das Überleben der Familie. Man wusste ja nicht, wie viel Samen da ist. Heute ist Selbstbefriedigung aus humanwissenschaftlicher Perspektive nicht schädlich. Und wir müssen auch einen kleineren Exkurs machen. Zu dem starten wir jetzt. Die Bibel spricht sich gegen gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken aus. Gleichgeschlechtliche, vor allen Dingen zwischen Männern. Sünde. Sex mit Jünglingen, weil man es sich als heterosexueller Mann finanziell leisten kann. Gewaltsamer Sex mit Männern, um diese zu demütigen. Das war damals menschenunwürdig und ist es bis heute. Zu meiner Gymnasialzeit gab es unter uns Schülern das Schimpfwort 175er. Paragraph 175 stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern unter Strafe. 1994 abgeschafft. Der Staat hat sich bei den Verurteilten, überwiegend Männern, entschuldigt. Sie sind rehabilitiert worden. Keine Straftat mehr. Auch keine Krankheit, sagt die Humanwissenschaft. Anscheinend eine Schöpfungsmöglichkeit. 2001 kam das Lebenspartnerschaftsgesetz. Es lief aus. 2017 kam was Neues: gleichgeschlechtliche Ehe. Diese Entwicklung wird von Christen und Kirchen widersprüchlich bewertet. In den Medien kann man das verfolgen. Vermeiden wir eine Diskussion, die nur richtig oder falsch kennt. Tolerieren wir einander als Christen mit unterschiedlichen Erkenntnissen in einer Gemeinde und im einem Kirchenbund. Und natürlich werde auch ich seit Jahren gefragt und seitdem die Ruppelrather Nachbarn da auch ihre Entscheidung getroffen haben, werde ich noch mehr gefragt, was wir als Gemeinde dazu denken und da sage ich, was wir als Gemeinde denken, das weiß ich gar nicht. Denn da haben wir als Gemeinde noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich komme ja aus der Nummer nicht raus. Was denkst du denn? Ja, ich denke da schon viele Jahre drüber nach. Sehr zögernd. Das ist nämlich nicht mein Thema. Deswegen hat das lang gedauert. Die Bibel kennt nur die Ehe von Mann und Frau. Ja, das ist so. Und die Bibel sagt nichts Positives über gleichgeschlechtliche Sexualität oder gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken. Ja, das kann man so sehen. Sagt die Bibel aber überhaupt etwas über homosexuelle Liebe und Ehe? Und was sagt das Evangelium? Wie verhalten wir uns, wenn ein Sohn, eine Enkeltochter sagen, ich bin schwul oder lesbisch? Wie sieht dann ein vom Evangelium inspirierter Umgang aus? Persönlich und gemeindlich. Und wie gehen wir mit homosexuellen Christen um? Ich weiß um den jahrelangen Kampf von homosexuellen Mitchristen, die nach schmerzhaften Wegen endlich zu sich und zu ihrer Identität auch durch Gottes Hilfe gefunden haben und nun in einer homosexuellen Ehe leben. Ich taste mich mit dem Evangelium vor. Meine ganz persönliche Meinung geht in die Richtung. Dafür sollte es in der Gemeinde Jesu den entsprechenden Freiraum geben. Machen wir uns weiter Gedanken darüber und reden wir respektvoll miteinander. Und das werden wir auch als Gemeinde machen. In den nächsten Monaten, wir planen das, werden wir speziell zu diesem Themenkreis Themenabende und Gesprächsabende anbieten, um diesem Thema sich sachgemäß zuzuwenden. Das war der Exkurs. Wir kommen langsam wieder zurück. Ehe und Familie. Was es damals auch nicht gab, alleinerziehende Mütter. Und da muss heute auch nicht mehr geheiratet werden. Das Evangelium drängt nicht zur Ehe. Was es damals auch noch nicht gab, ältere Singles leben Ehe ähnlich zusammen, ohne zu heiraten. Also wenn ich diese Entwicklung so skizziere, dann wird eins auf jeden Fall deutlich, Ehe und Familie haben sich seit der biblischen Zeit, Antike bis heute, enorm gewandelt. Und wir Älteren und die noch Älteren werden diesen Wandlungsprozess, weil sie so alt sind, noch viel deutlicher mitgekriegt haben. Und das ist schon eine Schwierigkeit. Da war manches verboten und Sünde und auf einmal ist das anders. Und deswegen fragen wir dann, wo kriegen wir denn dann gültige Leitlinien her? Oder machen wir jetzt einfach alles mit? Was gilt denn jetzt noch? Wir finden gültige Leitlinien in der Bibel. Das Evangelium ist dieses Leitbild. Der menschenfreundliche Gott hat die Welt in Christus mit sich versöhnt, aus Liebe. Unser Verhalten soll zu diesem Evangelium passen. Deshalb auch die Lesungen. Gott lieben, den Mitmenschen und den Mitmenschen so behandeln, wie man selbst behandelt werden will. Ja, das ist ein Kompass, um auf Kurs zu bleiben. Und dem ordne ich die übrigen biblischen Aussagen zu und manchmal auch unter. Eine zugeordnete Leitlinie finde ich in der zweiten Schöpfungserzählung. Gott erschafft zwei Menschen füreinander. Sie ergänzen sich partnerschaftlich. Sie kleben aneinander. Hier wird Liebe und auch Lust gefeiert, ohne dass Standesamt und Familienplanung auch nur erwähnt werden. Wie und ab wann das Zusammenleben auch mit Sex beginnt, bleibt unerwähnt. Klären die beiden eigenverantwortlich, ja wirklich, in Verantwortung miteinander und füreinander in ihrer Kultur und inspiriert vom Evangelium. Bei der Hochzeit seiner Kinder sagte mir ein älterer Christ, dass er damals mit seiner Frau nicht in der Gemeinde gesegnet wurde, sondern dass für sie nur im Wohnzimmer gebetet wurde. Warum? Seine Frau war schon schwanger. Zu früh. Die hilfreiche Reihenfolge erst heiraten, dann Sex war durchbrochen. Und nun? Das darf nicht einreißen. Das muss sanktioniert werden. Biblisch? Evangeliumsgemäß? Ich denke nicht. Wir fragen nach Leitlinien. Der Schöpfungserzählung entnehme ich dies. Dem Wesen der Liebe entspricht eine Lebensgemeinschaft, die auf Dauer, Treue und Hingabe angelegt ist. Und in der Praxis gilt es, kulturelle und individuelle Freiräume zu gestalten. Da sieht man dann, wer wann die Hosen anhat und wie das in den einzelnen Ehen auch gut funktioniert. Und wenn Ehen zerbrechen? Ehebruch ist in unserer Kultur keine Straftat mehr. Aus Sicht des Evangeliums ist Ehebruch dennoch abzulehnen, weil er die Lebensgemeinschaft von zwei Menschen gefährdet und zerstören kann. Wobei für Jesus der Ehebruch bereits mit den Gedanken beginnt. Und weil für Jesus die eheliche Gemeinschaft eine so hohe Bedeutung hat, deshalb kommt er auch mit der jüdischen Scheidungspraxis seiner Zeit gar nicht klar. Sich scheiden lassen, weil das Essen mal angebrannt ist? Nein. Menschen unwürdig. Bis heute. Und als eine Ehebrecherin ertappt wurde und die jüdischen Männer zur biblischen Steinigung greifen, macht Jesus da mit? Auch nein. Er lebt sein Evangelium. Daher, wenn eine Ehe zerbricht, weil die Liebe erlischt und die Herzen hart werden, dann ist Scheidung mit dem Evangelium vereinbar. Ja, nötig. Auch wenn es heißt, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Denn man kann sich unwiederbringlich auseinanderleben und dann gewährt das Evangelium die Trennung. Und die Wiederheirat? Die ist grundsätzlich möglich, ja nötig, denn die geschiedenen Menschen erhalten ja mit der Scheidung nicht automatisch die Gabe der Ehelosigkeit. Ehe, Familie, im Wandel der Zeit, oh ja, hat sich vieles gewandelt. Was bleibt? Die Liebe, Gabe und Aufgabe des Schöpfers, des Erlösers im Evangelium an zwei Menschen. Miteinander in Treue, Fürsorge, Hingabe und auf Dauer das Leben teilen. Und mit dem Evangelium Kurs behalten. Ich habe mit dem Hohelied angefangen. Das Hohelied soll auch den Schlusspunkt setzen. Kapitel 8. Ich lese. Vers 3. Sein linker Arm liegt unter meinem Kopf. Schon wieder. Immer noch. Sein rechter Arm hält mich umschlungen. Ihr Töchter Jerusalems, ich beschwöre euch. Schreckt uns nicht auf und stört uns nicht, solange die Liebe uns bezaubert. Unter dem Apfelbaum, wir wissen jetzt, warum da Apfelbaum steht, unter dem Apfelbaum hab ich dich wach geküsst. Trage mich wie ein Siegel auf dem Herzen. Binde mich wie eine Siegelschnur um deinen Arm. Denn stark wie der Tod ist die Liebe, unersättlich wie das Totenreich ist die Leidenschaft. Sie entflammt wie Feuerflammen. Wie der Blitz schlägt sie ein. Kein Meer kann die Glut der Liebe löschen. Keine Sturzflut reißt sie mit sich fort. Soweit meine sehr persönlichen Gedanken.